ARD Sounds.
Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war bestimmt von bundespolitischen Themen und das Ergebnis eine klare Ohrfeige für die schwarz-rote Koalition im Bund. Besonders hart hat es die CDU getroffen und die SPD hatte auch schon vorher keinen besonders guten Stand in Sachsen-Anhalt. Nach diesem Debakel wird wieder über die geplanten Reformen diskutiert. Vor allem über die sogenannte Rente mit 63, also die Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente zu gehen, auch wenn man noch nicht das offizielle Renteneintrittsalter erreicht hat. Die war schon vor der Wahl in Sachsen-Anhalt umstritten, also diese Abschaffung, auch bei drei CDU-Ministerpräsidenten in Ostdeutschland. Annika Klose ist Bundestagsabgeordnete für die SPD mit Schwerpunkt Arbeit und Soziales und sie ist auch Mitglied der Rentenkommission. Frau Klose, Ihr Generalsekretär Klüssendorf sagt, die SPD habe zum Thema Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren riesigen Gesprächsbedarf. Über welchen Teil würden Sie da gerne nochmal mit der Union reden?
Ja, also erstmal glaube ich, dass es völlig in Ordnung ist, über diese Rentenreform nochmal zu sprechen. Es gibt ja eben die Vorschläge, die von der Alterssicherungskommission gemacht wurden. 33 Stück sind das. Und wir erleben jetzt eben, dass gerade diese Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, also es ist ja gar nicht mehr mit 63, sondern mittlerweile 64,5, aber dass das eben für sehr viel Unmut sorgt. Und ich glaube schon, dass es gut ist, sich das nochmal anzuschauen und zu überlegen, wie man da vielleicht entweder gut Übergänge gestaltet oder andere Dinge verhandelt. Man muss ja nicht alles genau so, wie es vorgeschlagen ist, machen, solange im Großen und Ganzen, würde ich sagen, die Reform beieinander bleibt.
Mhm. Welche Punkte wären das? Sie haben gerade schon Übergangsregelungen angesprochen. Zu Ausnahmen oder Härtefallregelungen ist ja auch Kanzler Merz bereit.
Ja, also ich glaube, es hilft jetzt nicht, in der Öffentlichkeit schon mal vorzusondieren, was man jetzt verhandeln möchte. Das hilft uns nicht, um dann am Ende wirklich im Parlament zusammenzukommen. Was mir wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich dieses Reformkonzept grundsätzlich umsetzen. Das heißt, dass wir eben auch diese neue Kapitalsäule einführen, die dazu führt, dass am Ende das Rentenniveau auch tatsächlich wieder steigt, dass zusätzliche Menschen in die gesetzliche Rente einbezogen werden, die Selbstständigen, die PolitikerInnen, die Beamtinnen und Beamten, dass wir die Maßnahmen gegen Altersarmut auch umsetzen. All das ist ja in diesem Rentenkonzept drin und wird viel zu wenig besprochen. Stattdessen hängen wir jetzt an einem Punkt, an dem dann immer weiter rumgebastelt wird. Ich bin mir sicher, da gibt es Brücke und Wege, über die man gehen kann. Aber das hilft uns jetzt nicht, das halt in aller Breite jetzt nochmal weiter öffentlich zu diskutieren.
Das Ganze, Sie haben es gesagt, war ja ein Vorschlag einer Expertenkommission, um die Finanzen der Rentenkasse dauerhaft zu entlasten, wo der Bund ja schon lange immer wieder Milliarden zuschießen muss. Als Mitglied der Rentenkommission kennen Sie ja auch die Finanzlage und die wird trotz Sonderschulden eher enger. Woher soll das Geld kommen?
Also erstmal ist es so, dass es überhaupt kein Anzeichen dafür ist, dass die Rente instabil sei, nur weil Steuergelder da reinfließen. Es gibt den Bundeszuschuss, das ist gesetzlich verankert und der ist tatsächlich vor allem dafür da, sogenannte nicht beitragsgedeckte Leistungen zu finanzieren. Also Leistungen, die über die Rentenversicherung erbracht werden, aber für die niemand eingezahlt hat. Beispielsweise die Ost-West-Rentenüberleitung oder die Hinterbliebenenversorgung oder tatsächlich auch die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Das ist ein Volumen von ungefähr 120 Milliarden Euro, die jedes Jahr erbracht werden. Und dafür fließen gerade ungefähr 85 Milliarden Bundeszuschuss. Das heißt, dass auch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler schon einen erheblichen Anteil davon zahlen. Und ich glaube, eigentlich müsste man sich mal darüber unterhalten, dass wenn man Gerechtigkeitsschwerpunkte über die Rente setzen will, dass der Bundeszuschuss sogar noch höher sein müsste, damit es stabil bleibt und nicht vor allem die, die die Beiträge zahlen, das eben tragen. Denn die Beitragszahlerinnen, da gehören diejenigen mit den wirklich hohen Einkommen und Vermögen ja leider überhaupt nicht dazu. Ich meine, wir wollen da jetzt Schritte hingehen, dass mehr Leute einzahlen, aber wenn Sie fragen, wer soll es denn bezahlen, würde ich sagen, Umverteilungsfragen sind eigentlich in unserem Steuersystem richtig aufgehoben und nicht über die Beitragszahlen in der gesetzlichen Rente.
Sie sind jetzt 34 Jahre alt, also Teil der jungen Generation. Insofern haben Sie ja auch ein Interesse daran, dass die Finanzen nicht komplett aus dem Ruder laufen und Ihre Generation dann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten die Zeche zahlen oder noch mehr sparen muss. Wo sehen Sie noch effizientes Sparpotenzial, was die Bundesfinanzen zukunftsfest machen würde?
Ich glaube tatsächlich, dass wir auf die Einnahmeseite stärker schauen müssen. Was wir ja jetzt machen, ist, dass eben eine Reichensteuer nochmal zusätzlich angehoben wird. Aber tatsächlich wissen wir ja, die wirklich Superreichen, die MillionärInnen und MilliardärInnen, die zahlen halt gar keine Einkommensteuer oder ganz wenig, weil deren Einkünfte sind ja vor allem aus Vermögen, also Kapitaleinkünfte beispielsweise. Ich glaube, es wäre sinnvoll, beispielsweise die Erbschafts- und die Vermögensteuer nochmal anzufassen, dass man aber auch schaut, wie man zum Beispiel Kapitaleinkünfte, vor allem sehr hohe Kapitaleinkünfte, besser besteuert und dass wir eben auch uns zum Beispiel über sowas wie eine Robotersteuer in der Zukunft eben auch unterhalten und uns das eben nochmal anschauen. Weil immer weiter zusammenzukürzen in unserem Bundeshaushalt, das führt ja zu einer massiven Verunsicherung. Das sehen wir, wenn wir jetzt darüber sprechen, die Pflegereform, die Krankenversicherungsreform beispielsweise, Unterhaltsvorschuss, das sind alles Themen, wo ich sagen würde, da sollten wir nicht kürzen. Das sind halt soziale Sicherungsmaßnahmen, die die Menschen in diesem Land brauchen. Und deswegen glaube ich, dass man eher gucken muss, wie mehr Geld in die Kasse kommt.
Was müssen wir uns unter einer Robotersteuer vorstellen?
Also, wir sehen ja, dass eben KI und Robotik unsere Arbeitswelt immer mehr verändern und dass tatsächlich gerade in der Industrie die menschliche Arbeit natürlich immer noch wichtig ist. Aber wenn wir uns international umgucken, sehen wir, dass halt tatsächlich immer mehr Tätigkeiten auch durch Roboter übernommen werden können. Aber unsere sozialen Sicherungssysteme beruhen im Moment ja ausschließlich auf Abgaben aus Erwerbsarbeit. Das heißt, man könnte überlegen, wenn zum Beispiel Roboter zum Einsatz kommen oder KI, dass man Tokens besteuert oder eben auch die Produktivitätsgewinne aus dem Einsatz von Robotern, damit eben man nicht einfach nur Profite anhäuft, die dann auf den Kapitalmarkt gehen, sondern der Staat und die Menschen in diesem Land davon auch profitieren.
Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.